und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf, deinem Psychologie-Podcast. Ich bin Maxine Holzkämper, psychologische Beraterin, Coach und ehemalige Europameisterin im Tanz. Und in diesem Podcast geht es um Mentalität, um persönliche Transformation, grundsätzlich um alle inneren Prozesse, die man so durchläuft, wenn man in einer Veränderung steckt. Und heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das uns alle betrifft, und zwar sind das negative Gedankenmuster und warum ihre Auflösung essentiell für echte Resilienz ist. Ob in Phasen von Druck, Selbstzweifeln oder persönlichen Krisen oder auch generell in unserem Alltag, ohne dass was Bedrückendes passieren muss, unsere Gedanken formen unsere Realität. Doch wie erkennen wir destruktive Schleifen und wie schaffen wir das, diese destruktiven Schleifen zu durchbrechen? Nachhaltig und nicht nur oberflächlich. In dieser Folge erhältst du einen wissenschaftlichen Überblick, praxiserprobte Methoden und ein exklusives Interview mit einem Coachie von mir, nämlich einem Unternehmer, der durch gezielte mentale Arbeit nicht nur sein Denken, sondern auch sein Unternehmen transformiert hat. Los geht's! Was sind negative Gedankenmuster überhaupt? Negative Gedankenmuster sind automatisierte Denkprozesse, die sich über die Zeit einprägen. Oft ist die Quelle, dass man bestimmte Erfahrungen gemacht hat von Überforderung, Angst oder sozialem Vergleich, indem man irgendwie den Kürzeren zieht. Und in der Psychologie sprechen wir von kognitiven Verzerrungen. Das bedeutet, diese Verzerrung meint im Grunde einen Denkfehler, wie zum Beispiel das Katastrophisieren. Also wenn ich das verhaue, dann ist alles vorbei oder sowas ähnliches. Oder Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich bin perfekt oder ich bin ein Versager. Oder Gedanken lesen. Mein Team denkt bestimmt, ich bin nicht kompetent. Und diese Muster entstehen im limbischen System, insbesondere durch die Amygdala, das ist unser Angstzentrum. Und diese ganzen kognitiven Verzerrungen, die sind evolutionär überlebensdienlich, weil die uns immer ganz krampfhaft dahin pushen, die beste Version unserer selbst zu sein, aber in ganz, ganz großen Anführungszeichen, weil der Effekt von all dem ist ja eben nicht, dass wir in unserer besten Version auftauchen, sondern dass wir mit ganz viel Stress rumlaufen. Aber die biologische Motivation sozusagen hinter diesen Verzerrungen ist, dass wir uns ständig optimieren. Und wenn wir uns ständig optimieren, ist unser Überleben gesichert, weil wir sind dann am beliebtesten in der Gruppe und bekommen Beeren ab und wir bekommen ein Stück vom Mammut ab und so weiter. Das heißt, evolutionär sind die vielleicht ganz überlebensdienlich, aber psychologisch sind diese kognitiven Verzerrungen oft hinderlich. Und wenn solche Muster chronisch werden, dann sinkt unsere Resilienz, weil wir uns selbst chronisch unter Stress setzen, statt Tools zu entwickeln oder Haltungen zu formen, die uns diesen Stress gesund bewältigen lassen. Und was passiert da im Gehirn? Das ist natürlich immer mein Lieblingskapitel. Neurowissenschaftlich ist entscheidend, dass Gedanken keine bloßen Ideen sind. Das sind nämlich neuronale Aktivitätsmuster. Das bedeutet, je öfter ein Gedanke gedacht wird, desto stärker ist die synaptische Verschaltung. Es gibt so ein Prinzip im Englischen, das heißt Neurons that fire together, wire together. Und das bedeutet, wenn du immer wieder denkst, ich schaffe das eh nicht, jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen irgendein Beispiel, dann wird das zur Default-Einstellung deines Gehirns. Weil, das kannst du dir vorstellen, meinen Coaches erkläre ich das immer wie so ein Trampelpfad. Erst hast du da ein Dickicht, einen Dschungel an möglichen Gedanken und du könntest jedes einzelne Blatt von jeder dieser Millionen Pflanzen, die da vor dir sind, ist ein Gedanke, den du wählen könntest über dich. Und wenn du durch dieses Dickicht durchgehst, dann wählst du damit einen bestimmten Gedanken. Zum Beispiel, ich schaffe das eh nicht. Und je öfter du da lang gehst durch dieses Dickicht, je mehr formt sich da nach und nach erstmal so ein Trampelpfad. Vielleicht sieht man erstmal noch gar keinen Pfad, sondern man sieht, wenn man sich vor das Dickicht stellt, oh, das ist alles irgendwie ziemlich deckend. Aber da ist so eine Lücke, da ist vielleicht mal jemand durchgegangen. So, und dann gehst du da immer weiter durch, immer wieder machst du diese Schlaufe, diese destruktive Schlaufe und irgendwann erkennt man da schon Trampelfahrt, weil da ist so richtig in Menschensilhouettenform ist da jemand durchmarschiert und da sind keine Blätter mehr, das heißt, da ist ein Trampelfahrt entstanden. Und je öfter du da lang gehst, desto mehr wird dieser Pfad bespielt in deinem Gehirn, in deinen Synapsen und irgendwann ist da sogar so ein Feldweg, da hat jemand irgendwie so, damit das bequemer ist und schneller da durchzukommen, damit das effizienter ist, Effizienz ist ein Riesenstichwort in unserem Gehirn, hat da jemand so ein bisschen Schutt ausgeschüttet, damit man da wie so ein Feldweg einfach schnell lang kann. Und je öfter du da drüber gehst, dann lohnt es sich ja irgendwann für dein Gehirn, dass da nicht nur ein Feldweg ist, sondern dass da mal Asphalt gelegt wird. Und dass da vielleicht irgendwann noch Leitplanken sind, weil da schießen richtig viele Gedanken die ganze Zeit immer durch diese Schleife. Das heißt, je öfter du das denkst, und da sprechen wir nämlich dann von neuronaler Aktivität, von Aktivitätsmustern, je öfter du da langläufst in diese Muster, desto eher passen sich deine Synapsen daran an. Ne, das heißt, diese Default-Einstellung, die wird gebaut von dir und den Gedanken, die du wählst. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass sich Gedanken entlernen und umlernen lassen, weil unser Gehirn so auf Effizienz gepolt ist, dass wenn du dich umgewöhnst und bemerkst, oh guck mal, das ist meine destruktive Schleife, ich laufe da immer rum und in meinem Dschungel habe ich da eine richtige Autobahn gebaut, die diesen Gedanken als Titel trägt, das ist die ich schaffe es eh nicht, 61 oder so. Wenn du das merkst und dich umentscheidest und das immer weniger denkst, sondern du schlägst genau an der gleichen Gabelung den neuen Weg ein, der da heißt, mal sehen, ob ich das kann. Oder ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Oder eigentlich gibt's keinen Grund, weshalb ich das nicht schaffen sollte. Oder ich kenne ein paar Leute, die das schon geschafft haben und im Grunde stehe ich denen in nichts nach. Egal welches Statement du wählst, Hauptsache du wählst eine Alternative und stehst dann an dieser Weggabelung und schlägst den anderen Pfad immer wieder ein, dann denkt unser Gehirn so, ah warte mal, ich habe doch da irgendwie so Ressourcen gehabt, ich hatte so eine Schuttbestellung und die habe ich da investiert in diesen einen Trampelpfad. Dann habe ich auch noch irgendwie Leitplanken gebaut und besorgt und dann habe ich das alles asphaltiert. Das brauche ich aber alles gar nicht mehr. Da wird jetzt ein anderer Weg wichtiger. Ich baue da mal die ganzen Leitplanken ab, lege die wieder in meinen Speicher und hole mir den Schutt unter der Autobahn raus und sorge dafür, dass der andere Pfad, den wir jetzt viel öfter brauchen, dass wir da effizient langkommen. Und dann wird da der Schutt ausgeschüttet, dann hast du da langsam einen Trampelpfad, dann hast du da langsam den Feldweg und dann irgendwann denkt sich dein Gehirn, okay, warte mal, ich packe das Asphalt von der schlechten, von der destruktiven Autobahn zu der bestärkenden Autobahn, weil da fahren wir jetzt viel öfter drüber, da geht viel mehr die Post ab, da brauche ich viel mehr Aktivität und dann kann ich auch irgendwann die Leitplanken darüber legen und dann wird bei der destruktiven Schleife, wenn da so wenig bespielt wird, dann wächst da auch irgendwann wieder Dickicht drüber und dann ist das auch Schnee von gestern. Das heißt, unser Gehirn, das ist Neuroplastizität, entscheidet immer, welche Gedanken brauche ich am häufigsten und wo sorge ich deshalb auch dafür, dass es am schnellsten verstanden wird, dass es am schnellsten abgerufen wird. Und Studien zeigen, dass durch die achtsame Unterbrechung und die gezielte Umstrukturierung von Denkmustern, dass durch diesen Ansatz die Aktivität im präfrontalen Kortex stärken oder umstrukturieren lässt. Das ist der Bereich für die bewusste Steuerung von emotionaler Regulation. Also das heißt, da wo du neuen Gedanken wählst, ist es aktiver, wenn du dich umstrukturierst in deinen Denkmustern. Und das, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber vielleicht weißt du noch eben, dass das im limbischen System aktiviert wird und dass da unser Angstzentrum sitzt. Und wenn wir vorne im präfrontalen Kortex hinter der Stirn eine Umstrukturierung schaffen, weil wir einfach die destruktiven Dinge seltener denken und die bestärkenden Dinge häufiger denken, dann ist es da ganz aktiv und das feuert in unser emotionales Zentrum und bewirkt da eine Veränderung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind, jetzt hast du richtig hinter die Kulissen geguckt, das ist eigentlich so in meinem Handwerkskoffer, das ist meine Motivation, weshalb ich ja auch Coach bin. Und das sind auch die Ansätze, die ich mit meinen Coaches verfolge, dass man so wirklich grundsätzlich andere Denkmuster ausbildet. Und das ist tatsächlich, das greift so tief, dass das tatsächlich auch die Persönlichkeiten von Menschen verändern kann. Weil zum Beispiel war man irgendwann mal schüchtern aus ganz vielen Selbstzweifeln, hat sich einfach nicht getraut, in die Verbindung zu gehen, hat sich nicht getraut, sichtbar zu werden, hat sich nicht getraut, emotional intim mit jemandem zu sein, sich zu öffnen, wirklich sich sichtbar zu machen. Und wenn man dann diese destruktiven Schleifen unterbricht und die nämlich in was Bestärkendes umwandelt, dann wird aus dieser Schüchternheit vielleicht jemand, der ein bisschen extrovertierter sogar ist, weil es einfach keine Angst mehr gibt, ne, in dem limbischen System. Oder viel weniger Angst. Und das erreicht man mit Tools aus der CBT, also aus kognitiver Verhaltenstherapie, oder aus der ACT, Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Da gibt es so Tools, ne? Durch mein klinisches Studium kann ich da so ein bisschen Cherry-Picking betreiben und einfach viele therapeutische Tools auch nutzen in meinem Coaching-Alltag. Und jetzt fragst du dich bestimmt, na Maxine, das ist ja schön und gut, aber wie kann ich diese negativen Gedankenmuster denn jetzt unterbrechen? Also, da gibt es drei Tools, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Das erste trägt einen englischen Namen, das ist vielleicht so ganz eingängig, und zwar heißt das Name It to Tame It. Also, ne, benenne es, um das zu zähmen. Und wenn du einen negativen Gedanken bemerkst, das ist der erste Schritt, dass du es bemerkst, dann benenne den mal laut oder auch einfach innerlich. Ne? So, guck mal, ich katastrophisiere wieder. Und Studien zeigen nämlich, dass die Benennung allein schon, ne, also du hast noch nichts verändert, du hast noch nichts anderes gedacht, du bist noch in der destruktiven Schleife, aber allein weil du es benennen kannst, reduziert das die Aktivität in deiner Amygdala, in deinem Angstzentrum und bringt dein ganzes System ins Hier und Jetzt. Also, name it to tame it. Es gibt in meinem Journal auch hinten eine Liste an Emotionen, die du dir mal durchlesen kannst. Und da fällt es einem leichter, sich zu verorten. Also, das steigert tatsächlich auch die emotionale Intelligenz, wenn du in Facetten darüber sprichst, wie es dir geht. Also, ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel. Man kann sagen, ne, wie geht's dir? Mir geht's schlecht. Oder man kann sagen, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen bedrückt, weil ich müde bin und ich bin erschöpft und ich mache mir Druck, weil ich möchte eigentlich gerade produktiver sein, als ich mich fühle. Boom! Emotionale Intelligenz, einmal richtig through the roof. Und daran kann man ansetzen, wenn man vielleicht auch einfach gar nicht so wirklich die Worte dafür hat, zu benennen, was einen da gerade beschäftigt oder was man denkt. Genau, also Tool Nummer 1, name it to tame it. Tool Nummer 2 ist das Gedankentagebuch. Das kennst du bestimmt, ne? Also das ist so angelehnt auch an das klassische Journaling. Und dieses Gedankentagebuch, das hat jetzt ein bestimmtes Konzept, und zwar ist das nach Dr. David Burns. Und das ist eigentlich eine einfache Tabelle mit drei Spalten. In die erste Spalte schreibst du die Trigger-Situation rein. Also, ne, in welcher Situation bist du gerade, wo dieser Trigger aufgekommen ist. Dann in die zweite Spalte kommt dein Gedanke, also diese destruktive Schleife, in der du dich befindest. Und in die dritte Spalte kommt eine Alternative mit einer viel realistischeren Sichtweise. Ein Beispiel könnte da sein, dass die Trigger-Situation eine Präsentation ist, die du halten musstest oder gerade gehalten hast. Und dein Gedanke, die destruktive Schleife, könnte sein, ich habe die Präsentation nicht gut gemacht. Und eine Alternative, die realistischer ist, könnte dann heißen, ich habe wichtige Punkte klar gemacht, manche nicht so, bei manchen habe ich mich verzettelt und beim nächsten Mal kann ich mich verbessern. Und ein drittes Tool ist die Atemtechnik zur Selbstregulation. Da rede ich auch sehr oft von, ne, weil wir einfach unseren Körper und unseren Geist als Wechselwirkung nutzen können, wirklich. Wenn du dir das so vorstellst, hat dein Geist eine unheimliche Wirkung auf deinen Körper. Zum Beispiel, was dein Angstzentrum angeht, was aber auch allein so biologische Funktionen angeht, wie zum Beispiel dein Puls, die Pulsrate, deine Atemfrequenz, wie tief du atmest. Ne? Also wenn du beruhigende Gedanken hast, wenn du mitten in einer Traumreise dich gerade befindest, dann atmest du viel langsamer, du atmest viel tiefer. Deine Muskulatur ist viel entspannter. Wenn du mitten in einem Arbeitstag bist, kurz vor einer Deadline und du hast noch viel zu tun, dann atmest du flacher, du atmest schneller. Deine Muskulatur bekommt hauptsächlich Sauerstoff, ist dadurch aber angespannter. Deine Verdauungsorgane, die bekommen weniger Sauerstoff und da ist weniger Aktivität, weil du einfach unter Stress stehst. So, das ist die Wirkung vom Geist auf den Körper. Wir können das aber auch rumdrehen und mit unserem Körper aktiv unseren Geist beeinflussen. Das heißt, wenn du gerade gestresst bist und bewusst wechselst von der Brustatmung zur Bauchatmung, dann kann dein Körper deinem Geist so starke Signale von Entspannung senden, dass in diesem Zustand keine geistigen Impulse mehr passen. Die resonieren nicht mehr mit deinem Körper und dann würdest du keine Gedanken mehr bekommen, die Stress verursachen. So, und diese Atemtechnik, ich stelle jetzt einfach mal eine neue vor. Atemtechniken findest du ganz viele im Verlauf von in allen Folgen, die ich so vorstelle. Und das ist der Double Inhale, Long Exhale. Also, dass du zweimal kurz einatmest durch die Nase und dann einen langsamen Ausatmer durch den Mund rauslässt. Also das würde so klingen. Und diese Technik, also das machst du dann öfters, das machst du vielleicht so 10-mal, 20-mal. Und diese Technik, die aktiviert nachweislich den Vagusnerv. Und unser Vagusnerv ist das direkte Portal zu unserem autonomen Nervensystem und zwar auf eine beruhigende Art und Weise. Und das ist ideal, wenn du merkst, da kündigen sich gerade so Gedankenkarusselle an, die dich stressen, dann ist das ideal, durch diese Atemtechnik daraus auszusteigen. Und jetzt freue ich mich, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Er ist erfolgreicher Unternehmer, er hat einen Obsthof, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Er ist selber Coaching-Klient bei mir und kam mit dem Anliegen, das wird er uns gleich selber noch erzählen, von einer bestimmten destruktiven Schleife, was seine Emotionen betraf. Und ich wollte sehr, sehr gerne Werbung machen, weil er mir mal so ein kleines Körbchen von seinem Obsthof mitgebracht hat. Das war unfassbar lecker, die leckersten Beeren meines Lebens. Aber er hat gesagt, Maxine, ich habe so viel zu tun. Ich habe in meinem kleinen Laden, der ist so überrannt, ich kann nicht mehr Kunden gebrauchen. Deshalb habe ich gesagt, okay Marcel, dann mache ich keine Werbung, aber lasst es euch gesagt sein. Das ist der Hammer. Hallo Marcel, schön, dass du da bist und meiner Podcast-Einladung gefolgt bist. Stell dich gerne erstmal vor. Wie geht's dir? Hi, wer bist du?
Hi, hallo Maxine. mein Name ist Marcel Blum. Ich bin 35 Jahre jung, anderthalbfacher Familienvater. Das bedeutet also einen zweijährigen Sohn und das Halbe ist unterwegs, sagen wir es mal so. Also ein neuer Sohn. Was mache ich so? Soll ich beschreiben, was ich so tue in meinem Leben?
Ja, gerne.
Ja, ich bin Landwirt, / Gärtner, Meister, Fachschirm, Obstbau. Hört sich erstmal komisch an, ist aber so.
Ich noch gar nicht, siehst du mal.
Ja, du wusstest das, aber die Zuhörer vielleicht ja nicht.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass es das, was mit Gartenbau da drin steckt.
Ach so, ja, ich bin tatsächlich selber kein Landwirt, ich bin Gärtner, Meister, siehst du?
Ja. Siehst du mal, wieder was dazugelernt.
Wieder was gelernt.
Meine Erstgespräche musst du eigentlich besser notieren, organisieren.
Ne? Musst du eigentlich notieren.
Ja, genau,
jetzt,
der Stift, ne? Ist gezückt. Genau. So, okay, ja.
Ja, also wir produzieren bei uns auf dem Betrieb Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Süßkirschen, haben jetzt auch einen Unterglasbaubetrieb gekauft, machen das Ganze in der dritten Generation. Also wir sind quasi, ich bin so ein Familienbetrieb übernommen vom Papa 2019. Ja, 2019, auf jeden Fall spannend, wenn der Übernahme, ich sage immer, der Papa hat alles richtig gemacht, weil ein Jahr später kam ja dann Corona und zwei Jahre später kam dann der Ukraine-Krieg. Das heißt, unternehmerisch, sowohl im Unternehmen als auch mental für einen selber, da war ich ja knapp, ja, war ich 29, als ich übernommen habe. Und dann hast du natürlich die volle Breitseite gekriegt, so, ne, mit Corona. Mhm. Und da war ja schon gefühlt die Welt untergegangen. Und ich als frischer Jungunternehmer stand dann da und habe mir gedacht, ja, was machst du jetzt? Und aufhin meine Beratung meines Vaters tatsächlich mehr oder weniger alles runterzufahren und das Kapital aus allem rauszuziehen und irgendwie zu sichern, habe ich mich dagegen entschieden und habe dann gesagt, machen wir mal.
Okay.
Ja. Und siehe da, 2020 war tatsächlich wirtschaftlich eigentlich das erfolgreichste Jahr bisher, muss man sagen.
Okay, ja, wow.
Das, deswegen,
da würde ich direkt einen Spielstopp einschmeißen und das passt ja voll gut ins, ins Thema, weil die Folge ja darum geht, ne, negative Gedankenmuster loszulassen oder auch positive auszubilden. Also ich stelle mir gerade vor, ne, du sagst ja, dein Papa hat das alles richtig gemacht, damit der nämlich fein raus war in der Krise sozusagen.
Korrekt.
Und dann warst du da so mit 29 Jahren, herzlichen Glückwunsch, sie haben jetzt einen Hof in einer Krise. So. Was hat das mental denn so mit dir gemacht? Wenn du sagst auch, ne, das war jetzt nicht so einfach oder auch dich über
ja,
so
also bei uns ging's Tipps ja, geht's auch ja immer
hinwegzusetzen, ne, dass dein Vater ja sagt, guck mal, ich mit meiner ganzen Erfahrung rate dir, mach das und du sagst, nein.
Bei uns, also das, ich habe das tatsächlich mit meiner Ehefrau auch nochmal Revue passieren lassen vor kurzem, das ist gar nicht so lange her. Also man, bei uns redet man ja mit Ernten. 19er Ernte war mit Hitze, da waren es so 40, 42 Grad mal. Da ist auch viel kaputt gegangen. Das war schon nicht so gut, aber das war noch okay. Und dann sind wir im Februar noch im Urlaub gewesen, Eva und ich, und kamen dann wieder und dann ging es mit Corona nach Karneval ja so richtig los. Und das war dann meine zweite Ernte quasi. Ich hatte noch nicht mal ein volles Jahr gedreht als Betriebseigentümer. Ja, dann habe ich auch drüber nachgedacht, was machst du jetzt? Und habe viel mit Eva gesprochen und wir haben uns beratschlagen und gemacht und getan. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, das war absolut blauäugig, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, ja, ich habe letztens noch mit dir wohl gesprochen, lustigerweise. Ich habe gesagt, ja, das kriegen wir schon hin und das passt alles. Und ich habe es eingangs ja gesagt, es hat schon immer gut gegangen als Kölner so. Und wollte dann tatsächlich Annoncen schalten, dass wir, weil es ging ja um Saisonarbeitskräfte, die konnten ja nicht mehr einreisen und sowas. Und dann, das ist, ohne die bin ich ja aufgeschmissen. Und dann schalte ich einfach Annoncen auf Facebook und mach und tu und ich werde schon genug Mitarbeiter bekommen und sowas. Ja, rückblickend betrachtet, das war völlig blauäugig, weil ich habe das dann tatsächlich parallel dazu auch versucht. Und ich habe nicht eine Anfrage bekommen tatsächlich.
Okay.
Nicht eine. Ja. Ich brauchte es dann auch nicht mehr. Es ging ja dann alles, wurde ja alles gelockert und so, dann ging es dann doch. Wir hatten dann auch wirklich ein gutes Jahr, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem Moment war es halt dieser Krisenmodus, dass ich für mich selber, ich habe auch natürlich gezweifelt, habe so gedacht, ist das überhaupt das Richtige? Vielleicht gerade auch vollständig im Rat von Papa, ist ja auch ein großes, super großes Gewicht, ne? 40 Jahre Betriebserfahrung. Und habe dann aber gedacht, ja, irgendwie, ich sage mir selber immer so, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich versuche immer selber alles so positiv zu sehen und sage halt, das funktioniert schon und mir wird schon nichts Schlimmes passieren, so sage ich auch immer für mich selber. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, muss man sagen.
Ja, okay. Und das ist ja jetzt dann 6 Jahre her inzwischen und aus dem Coaching, vielleicht darf ich das spoilern, musst du mal sagen, wie die Entwicklung
war. Du darfst alles spoilern, kein Problem.
In den 6 Jahren, da ist es ja auch schon recht steil bergauf gegangen, ne?
Ja, natürlich, also auf jeden Fall. Das ist, wir haben uns sehr, sehr groß, also wir haben uns erweitert, wir haben noch einen zweiten Betrieb dazu gekauft, den Unterglasbetrieb und sowas, ja.
Was hat das mental mit dir gemacht? Also ich finde manchmal den, gerade im Business-Coaching-Kontext, so richtig spannend zu gucken, was hast du von dir aus mitgebracht, um Unternehmer zu sein? Und dann aber von da aus auch, was hat das Unternehmertum mit dir gemacht und dadurch quasi deine Persönlichkeit nochmal weiterentwickelt? Kannst du da so ein bisschen den Finger drauflegen, was das mit dir gemacht hat seit 2019? Wer bist du geworden dadurch? Also super breit gestellte Frage, aber...
Ja, ich glaube tatsächlich, 2019 war ich noch in Anführungsstrichen ein Kind, ist Quatsch. Wenn ich heute mit meinem Sohn spiele, bin ich immer noch ein Kind. Ne? Aber...
ja.
Aber ich war sehr blauäugig. Ich hatte gerade eben eingangs ja gesagt, ne, dass ich schon blauäugig war. Was hat es mit mir gemacht? Es hat mich, glaube ich, ruhiger gemacht, auf jeden Fall. Also ich bin deutlich gelassener geworden. weil ich weiß, dass durch diese vielen aufeinanderfolgenden Krisen, die wir jetzt dann hatten, solche Sachen hat mein Vater in 40 Jahren nicht gehabt, ja, habe ich gemerkt, okay, wir kommen irgendwie mal da durch, und dadurch habe ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Mentalität entwickelt, so ein bisschen bulletproof, weißt du, kugelsicher.
Ja.
Das klappt. Ja. Ne? Und wir haben jetzt so viele schwierige Zeiten hinter uns. Und es wird ja immer, gefühlt wird ja die Krisen, die früher alle 10 Jahre gekommen sind, kommen heute alle 2. Aber es geht schon, es läuft. Aber die Frage, die ist schwer zu greifen von dir, weil sie so breit gefächert ist. Unternehmertum, ja, was hat mich daraus gemacht?
Es hat mich einfach auf jeden Fall stark resilient gemacht. Ne? Also wenn du überlegst,
ja.
Unternehmertum, da hängt ja eine ganze Existenz dran. Jetzt geh mal durch eine Krise. Da könnte man ja theoretisch auch die Haltung haben, scheiße, mir geht gerade der Arsch auf Grundeis, weil ich weiß nicht, wie ich da durch navigieren soll. Es gibt auch von meinem Vater, der da riesen Berufserfahrung hat, gibt es keine Referenzerfahrung, wie ich das jetzt irgendwie hinbekommen kann. Also es ist ja komplett, ne, da könnte man ja auch anders drauf reagieren, genau.
Ja.
Also ja, das hat dich halt, wenn du sagst Bulletproof, das ist ja im Grunde genau diese Resilienz, über die es auch jetzt in den letzten Folgen ging im Podcast, die Haltung dazu haben, sich anzupassen auch innerlich. Also wenn da eine Angst kommt durch eine Krise oder ne, dass da jemand sagt, ja, nö, Hilfsarbeiter dürfen nicht mehr einreisen, dass das ja im ersten Moment sowas macht wie eine Sorge oder es stellt dich vor einen Konflikt. Und dann innerlich aber so flexibel zu sein, dass man aus einer Sorge raus sich selber wieder rausbewegen kann zu Handlungsfähigkeit, zu Zuversicht, zu Plan B, C, D und E und so weiter und so fort.
Ja, das Problem ist so, dass ich nicht beschreiben kann, warum das passiert ist. Das war auf jeden Fall ein Prozess, der sich einfach mit der Zeit entwickelt hat und über die Jahre halt stattgefunden hat. Dass ich auf jede, und heute ist es wirklich so, egal was in den Medien passiert, egal wer an mich rankommt, es ist ja immer so, als Unternehmer bist du ja immer der Typ, oder als, ich sag mal, als Chef, ja, weil Unternehmer ist so ein Riesenwort, finde ich. Ich bin der Hausmeister, das Hausmädchen, ich bin der Manager, ich bin am Ende auch der Treckerfahrer. Also wenn irgendwas schief geht, ich bin immer der Letzte, der es irgendwie ausbadet oder halt einspringt, der Feuerwehrmann quasi. Da würde man natürlich, würden dir Leute sagen, dann ist er ja gar kein Unternehmer, sondern eigentlich ist er Manager und gefangen in seinem eigenen Hamsterrad. Ist auch irgendwo so. Man managt ja auch ganz viel. Aber bei mir ist immer so, wenn Leute zu mir kommen und Probleme haben, haben da ja schon ganz, ganz viele Leute vorher drüber nachgedacht. Und haben so gedacht, kann ich nicht lösen. Muss der Chef machen. Und dann kommen die zu mir und sagen, hier, löst mal. Am besten aber gestern, weil Zeit haben wir jetzt auch keine mehr. Löst mal. Und das hat mich die ersten Jahre extrem unter Druck gesetzt. Gerade auch, du musst dir vorstellen, so ein landwirtschaftlicher Betrieb, da wohnen ja alle auch noch auf dem Hof. Ne? Also mein Vater wohnt ja auch direkt gegenüber. Der guckt ja auch jeden Tag noch und ist auch irgendwie immer noch jeden Tag da. Und der bewertet natürlich dann auch. Ne? Und das setzt natürlich dann nochmal einen anderen Druck. Und das war wirklich so die ersten Jahre wirklich für mich, wo ich gesagt habe, puh, das ist schwierig. Mental versuche ich ganz viel mit Sport zu machen. Ich mache ganz viel Sport. Das ist irgendwie, das löst bei mir extrem viel, baut ganz viel Stress ab. Yoga, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Lustigerweise, wenn du mich siehst, ist es eine Katastrophe, wenn ich Yoga mache, aber ist egal. Fühlt zum Erfolg.
Fühlt sich gut an. Das passt.
Das fühlt sich gut an, genau. Und das sind so meine Ventile. Und seitdem ich Vater bin, ist eigentlich so das Hauptventil halt mein Sohn, dass ich halt sage, ey, das ist so schön und treibt mich jetzt auch nochmal, das muss ich auch sagen, da haben wir auch im Coaching drüber gesprochen, dass mich das ja nochmal mehr, also mich treibt es einfach noch mehr an, jetzt für ihn oder jetzt für dann vielleicht bald den nächsten, Namen darf ich noch nicht sagen.
Ich sage genau. Ich weiß ihn
noch nicht. Genau. da halt einfach weiterzumachen, ne? Gas zu geben.
Ja. Wenn ich so zwischen den Zeilen höre und das zusammenfasse, würde ich sagen, dass du in Krisen
dich drauf fokussierst, was hast du schon geschafft? Also was ist quasi jetzt der Beweis dafür, dass es funktionieren wird? Weil du hast in vergangenen Krisen schon verschiedene Eigenschaften, Fähigkeiten unter Beweis gestellt, weshalb du durch alte Krisen durchgekommen bist. Also, wenn jetzt eine neue Krise kommt, besinnst du dich so ein bisschen auf die überkommenen Hürden eigentlich. Ne, so,
Ja,
dass
aber ich
das
finde
wie
zum
so ein
Beispiel,
innerer Muskel ist, der dich gar nicht erst mehr so sehr zweifeln lässt.
ja, was ich aber da an der Stelle wichtig finde, zu sagen, ist auch, eine Krise ist ja individuell. Eine Krise muss ja nicht Corona sein und eine Krise muss ja auch nicht sein, dass der Ukraine-Krieg ausbricht und man ist wirtschaftlich in irgendeiner Form geschädigt oder man ist in Gefahr wirtschaftlich, ja. Eine Krise kann ja auch ein Verlust von einer geliebten Person sein, Verlust von einem Haustier, ne, haben wir ja auch jetzt gerade frisch durch, ne, Verlust von Hund. Das heißt, eine Krise muss ja gar nicht so groß sein, weil es könnte ja dann nicht sagen, als Zuhörer könnte man ja denken, okay, eine Krise muss riesig sein, damit ich irgendwie resilient dagegen werde. Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jede Krise ist für jeden individuell irgendwie zu sehen und dann auch zu meistern, ne, an der Stelle.
So viel zum Thema Krisen schon mal. Und ich bin mir sicher, dass sich da jeder mit identifizieren kann, ein Stück weit. Und wenn du wissen möchtest, wie Marcel aus diesen Krisen resilienter rausgekommen ist und wie vielleicht auch seine destruktiven Schlaufen mal geheißen haben, dann bleib auf jeden Fall dran und schalte in die zweite Folge, denn da reden wir über noch ganz viele Dinge. Bis dahin, deine Maxine.